Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Ey, wisst ihr, ich feiere das total, dass wir ein Haus sind mit allen Generationen. Wenn du dich mal umschaust, du bist nicht alleine hier, sondern wir haben Leute, die sind schon etwas älter, die haben schon mehr Lebenserfahrung, mehr Weisheit. Und jetzt haben wir auch immer gesehen, wir haben ganz viele junge Leute hier am Start und alle dazwischen. Und ich feiere das total, weil das ist der Leib Christi, das ist das Haus, Menschen aus allen Generationen. Und ich finde es absolut fantastisch und freue mich total, einfach das zu sehen. Und ich wollte eigentlich noch sagen, das habe ich gerade vergessen, wenn du Erzieher oder Lehrer bist, ich weiß, wir haben mindestens mal den Raffi da als Lehrer, aber sicherlich noch ein paar mehr. Ey, dann galt dieses Gebet auch für dich. Du wirst jetzt auch eingeschult wieder in ein neues Schuljahr. Dann sei auch gesegnet mit viel Geduld für die Kids und viel Weisheit und einfach, dass du etwas in sie hineinsprechen kannst. Also wir wollen auch unsere Lehrer und unsere Erzieher segnen. Die machen einen fantastischen Job. Alright. Mein Name ist, yes, ihr könnt klatschen für sie, wirklich. Coolio, mein Name ist David, ich bin 30 Jahre alt und bin Pastor hier bei Equippers Berlin und freue mich, heute mit euch reinzustarten in den zweiten und letzten Teil unserer Predigtserie. Ich habe überlegt, ist das überhaupt eine Serie oder ist es einfach ein Zweiteiler? I don't know. Aber letzte Woche haben wir schon reingestartet. Benji hat gepreached über Sommerpsalmen und ich will auch heute genau in diesem Thema weitermachen. Und das will ich auch gleich tun, aber vorher will ich noch ein, zwei kurze Sachen loswerden, einfach damit du Bescheid weißt, weil wenn du hier durch das Foyer gelaufen bist und du warst schon öfter hier, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass sich ein paar Sachen verändert haben. Yes, die erste Sache ist, da ist eine Wand, da steht fett Jesus, mein Retter, mit so ganz vielen Glühbirnen. Und ich finde das absolut fantastisch, dass wir jetzt diese Wand haben, weil sie zeigt so tief unser Herz, unsere DNA. Wir glauben nicht, dass es 1000 Wege gibt zu Jesus oder zu Gott, sondern dass Jesus der eine Weg ist und dass er der Retter ist, den die Menschen hier in Berlin brauchen. Und das drückt es aus. Aber das Ding aufzuhängen war ein Haufen Arbeit. Und ich werde jetzt wahrscheinlich ein paar Namen vergessen. Aber vor allem möchte ich Danke sagen bei Andreas. Keine Ahnung, wo Andreas ist. Da hinten. Bei Simon und bei Daniel. Yes, die haben das Ding aufgehangen in tagelanger Arbeit. Ich glaube, Leute haben das noch gestrichen. Ey, wenn du das warst, nimm das als dein Danke auch. Vielleicht habe ich den einen oder anderen vergessen. Aber ich finde, das ist richtig, richtig cool geworden. Insofern, ihr könnt das denen gern mal sagen, wie fantastischen Job sie gemacht haben. Und das zweite Ding ist, wir haben auch im Café und da so im Foyer, im Eingangsbereich, haben wir so ein bisschen Sachen umgestellt. Und das hat zwei Gründe. Hauptsächlich viele, aber das sind zwei, die ich dir nennen will. Das erste Ding ist, manchmal musste man beim Kaffee so ein paar Minuten warten, bis man seinen Kaffee bekommen hat. So ein paar viele Minuten. Und das ist Zeit, die du nicht hattest, um mit Leuten dich zu connecten oder neue Leute kennenzulernen, weil du standest ja so in der Schlange. Und wir haben gedacht, oh, es wäre so cool, wenn wir das irgendwie schneller machen könnten. Und jetzt haben wir zwei Kassen. Das heißt, du kannst einfach da langlaufen und dann kannst du vorne am Café an den Tresen links oder rechts. Und wir hoffen, dass alles doppelt so schnell geht wie vorher. Und du jetzt nur noch ganz kurz wartest und dann ganz viel Zeit hast, um neue Leute kennenzulernen, um jemanden einzuladen, um einfach eine gute Zeit zu haben. Insofern, das ist einer der Gründe. Und ja, ich sag noch den zweiten und dann klatschen wir noch einmal und dann haben wir auch erstmal ausgeklatscht für ein paar Minuten. Das ist der eine Grund. Also bitte, wenn jetzt noch ein paar Sachen nicht perfekt funktionieren, seht uns nach, aber wir geben da unser Bestes, dass wir ganz schnell alle einen Kaffee kriegen oder ein Eis oder was auch immer wir wollen. Und das zweite Ding ist, wenn du dich erinnerst, wie es da draußen ausschaut, da ist so eine große Berlin-Karte. Vielleicht hast du die vor Augen. Und gegenüber haben wir jetzt auch so ein paar neue Sitzgelegenheiten hingestellt. Und ab September, also diese Woche kannst du noch entspannt sein und nächste Woche, aber ab September wollen wir da ein neues Format starten und das nennt sich Equip Lounge. Und das ist ein Ort, wo wir sagen so, hey, für Menschen, die noch neu hier sind, die vielleicht das erste, zweite, dritte Mal kommen, die wissen ja noch gar nicht, wer Equippers ist, die haben diesen Namen gehört, aber die können noch gar nichts damit anfangen, die wissen nicht, was ist uns wichtig, was sind unsere Werte, was glauben wir denn überhaupt, wie glauben wir Jüngerschaft, keine Ahnung. Vielleicht wissen die auch noch gar nicht so sehr, ob sie hier bleiben wollen oder nicht. Und dann haben wir gedacht, es wäre doch so gut, wenn wir das denen erklären könnten. Und so haben wir diese Equip Lounge, das sind einfach diese Stühle gegenüber von der Berlinwand. Und wenn jemand neu ist, dann darf er einfach damit hinkommen und da ist ein Team, die beantworten dem alle Fragen, die erzählen dem ein bisschen, wer wir sind, wieso lieben wir Praise, was glauben wir zum Thema investieren, was, also geben, was glauben wir zum Thema, wie ich mein Leben auch unter der Woche mit Gott leben soll. All diese Dinge. Das heißt, ab September ist das so ein Ort, wo wir dann auch so kleine Aufsteller haben. Und dann würde ich dich bitten, nach dem Gottesdienst das freizuhalten für neue Leute. Insofern, jetzt kannst du noch mal da chillen, aber ab September machen wir das dann so. Okay? Jetzt dürft ihr einmal dafür klatschen. Und jetzt lege ich auch richtig los. Okay, wir sind in der Serie Sommerpsalmen und Benji hat letzte Woche schon Hammer gepredigt über einen Psalm und ich habe dann auch die Woche nachgedacht, okay, über was predige ich eigentlich und obviously auch über einen Psalm, aber ich habe mir so aufgefallen oder mir ist wieder eingefallen, ja, die ganzen Psalmen, sie haben irgendwie eine Sache, die sie alle miteinander verbindet, eine Sache, die sie uns in einer Autorität und Kraft und Weisheit lehren können, wie, glaube ich, kaum ein anderes Buch in der Bibel. Und das ist das Thema Gebet. Ich glaube, die Psalmen sind super unterschiedlich, aber alle sind irgendwie ein Gebet und wir können in diesen Psalmen so viel darüber lernen, wie wir zu Gott kommen können und wie wir Gott begegnen können im Gebet. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich spreche heute über Gebet anhand eines Psalms, der mir wichtig geworden ist in diesem Jahr, weil mir ist so aufgefallen, ich weiß nicht, wer war dieses Jahr schon im Urlaub, kann ich mal kurz ein Handzeichen sehen, Balkonien zählt auch, kannst du auch gerne mit reinfließen lassen, aber oftmals ist es so, der Sommer ist eine richtig coole Zeit, es ist eine Zeit der Erholung, es ist eine Zeit, wo wir runterkommen, wo wir irgendwie weggehen aus all dem Stress, aus Berlin raus, irgendwo in die Sonne fahren und manchmal hören wir dann nicht nur auf, uns mit unserem Stress und mit unserem Alltag zu beschäftigen, sondern auch mit Gott. Wir sind auch im Urlaub von Gott. Und dann kommen wir zurück und jetzt ist heute Back to School und alle, die Kinder haben, die müssen jetzt wieder da sein, weil die Kinder wieder in die Schule gehen. Und wir merken so, oh, letztes Mal gebetet war im Gottesdienst vor 3 Wochen. So richtig. Oder letztes Mal in der Bibel gelesen ist auch schon ein bisschen länger her. Oft machen wir nicht nur Urlaub von der Arbeit, sondern auch von Gott. Und ich glaube, wir brauchen einen Durchbruch bei dem Thema Gebet, damit das nicht etwas ist, was wir mal auf Pause legen, wenn wir gerade uns erholen, sondern dass es gerade etwas ist, was uns immer wieder erfrischt und erbaut und erneuert und ausrichtet, sodass wir theoretisch gar keinen Urlaub mehr brauchen. Aber alles gut, fahrt ruhig in den Urlaub. Und ich habe so gemerkt, manche Dinge, für die ich auch schon länger bete, da stoße ich trotzdem irgendwie so an eine Grenze. Du kennst es vielleicht an deinem eigenen Leben. Es gibt Grenzen in unserem Leben, wie so eine Decke, wo wir immer wieder dagegen gehen und es geht einfach nicht weiter. Das kann beruflich sein, es kann sein in deiner Ehe, in deinen Finanzen, in deinen Freundschaften. Es kann sein in deiner Wohnsituation oder jetzt bei mir in der Erziehung von kleinen Kindern, wo ich manchmal so denke, ah, was mache ich? Ich komme irgendwie an meine Grenze. Oder beim Thema Heilung. Und wir merken, da ist irgendwie was, was uns limitiert, was uns klein hält, was wie so eine Decke ist in manchen Bereichen in unserem Leben, wo wir irgendwie wie so ein Flummi immer gegen diese Wand oder gegen diese Decke so dagegen bouncen. Und die Gefahr, die ich in meinem eigenen Leben entdeckt habe, ist, wenn wir zu lange in diesem Zustand sind von, da ist kein Durchbruch, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir uns damit anfreunden, dass die Situation nun mal so ist, wie sie halt gerade ist. Dann denken wir so, okay, dann ist halt Stagnation in meinem Leben, dann ist halt die Situation so, wie sie ist und ich muss eher lernen, gut damit umzugehen, statt weiter zu glauben an den Durchbruch, weil was, wenn der vielleicht nie kommt. Aber ich glaube, das Wort Gottes ist sehr klar. Es sagt sehr, sehr klar, wenn Gott uns ein Wort gibt, wenn er etwas verspricht, wenn er eine Verheißung in unser Leben legt von Aufblühen, von Segen, von Versorgung, dann wird es passieren. Und wenn wir genau in diesem Bereich, wo Gott etwas gesprochen hat, noch gegen so eine Decke laufen, gegen eine Wand, dann ist das keine Gelegenheit, sich damit anzufreunden und irgendwann okay damit zu werden, sondern es ist eine Gelegenheit, dass Gott darin durchbricht. Dass Gott darin durchbricht. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir durchbrechen. Wenn wir merken, zum Beispiel, ich mache mal ein plattes Beispiel, aber wenn wir merken, dass unsere Ehe stagniert, dann ist nicht eine gute Möglichkeit, einfach zu sagen, gut, dann suche ich mir einen anderen Ehepartner, scheinbar klappt es mit dem nicht, sondern Gott hat eine Verheißung gegeben auf deiner Ehe, dass er sie segnen will, und dann ist es dein Job, dass du für den Durchbruch kämpfst in deiner Ehe. Es ist zu leicht, einfach zu sagen, okay, mit dir hat es nicht geklappt, dann gehe ich jetzt hier rüber. Keine gute Option. Oder was mir aufgefallen ist, wenn Krankheit in unserem Leben ist, die uns zurückhält, dann ist die Lösung auch nicht, wenn Gott gesprochen hat, dass wir davon heil werden, dann ist die Lösung nicht, sich irgendwann damit anzufreunden und zu sagen, gut, ist halt so, sondern weiter zu kämpfen für Durchbruch. Weil ich glaube, manchmal fangen wir dann an zu denken, wenn wir zum Beispiel krank sind, na gut, das muss halt Gottes Wille sein. Es ist halt, was er für mein Leben will, sonst wäre ich ja schon längst gesund geworden. Aber was wir damit machen, wir machen Gott klein, kraftlos und nicht fähig einzugreifen in unser Leben. Wir versuchen uns zu schützen vor Enttäuschung, was wenn nichts ist, und klammern diese Angst der Enttäuschung einfach aus. Aber sie ist ja nicht weg, sie ist einfach nur für den Moment ausgeklammert, aber sie ist trotzdem noch da. Und ich glaube, der Auftrag dieser Kirche ist es, durchzubrechen. Und ich glaube, was Gott für dein Leben möchte, ist auch, dass du durchbrichst. Dass du nicht stagnierst, nicht da bleibst. Die Küppers haben wir einen Wert, der heißt Advance, nach vorne gerichtet. Ey, für mich wäre es nicht okay, wenn wir hier in einer Kirche sind, wo keine neuen Leute kommen, wo niemand sich für Jesus entscheidet. Und dann würden wir nicht einfach sagen, ja gut, dann sind wir jetzt halt die Gruppe, die wir sind, dann geht es uns allen gut, wir mögen uns alle. Nee, das ist nicht okay, weil Gott hat gesprochen, schon so viele Worte über diese Kirche, dass es ein Haus ist, wo Menschen Jesus kennenlernen. Und wenn es noch nicht so ist, hey, dann müssen wir da durchbrechen. Und ich glaube, eine Sache, wo wir diesen Durchbruch als allererstes erkämpfen müssen, ist im Gebet. Ist im Gebet. Immer wenn ich hier morgens zur Church fahre, also meistens unter der Woche mit dem Auto, dann habe ich so ein paar Punkte durch Berlin, so zum Beispiel, wenn ich dann so am Fernsehturm meistens vorbeifahre, sind so ein paar Punkte, da erinnert mich Gott immer an eine Story, die er mir vor ein paar Monaten aufs Herz gelegt hat für mein Gebet. Und das ist die Story von Josua und Jericho. Und Josua und das Volk Israel, sie haben Jericho eingenommen, aber nicht auf eine Art und Weise, wie sie dachten, mit ganz viel Kraft und ganz viel Soldaten, sondern auf eine Art und Weise, dass sie irgendwie immer um die Stadtmauer rumgelaufen sind. Und irgendwann haben sie gejubelt und schwupp, sind die Mauern eingestürzt. Und ich habe gemerkt, okay, den Durchbruch, den Gott für uns, für Berlin hat, hey, wir müssen erstmal erkennen, wie Gott Berlin erreichen will. Und so habe ich mir so einen Zettel geschrieben in meine Sonnenblende rein. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, klappe ich die auf und da steht, Herr, wie willst du Berlin erreichen? Und das ist mein Gebet jeden Morgen, wenn ich mit dem Auto hierher fahre. Herr, wie willst du Berlin erreichen? Weil ich glaube, das ist ein Durchbruch für uns als Kirche. Wir müssen diesen Durchbruch erst in der geistlichen Realität erobern, bevor er dann in unsere Realität hier kommt. Und manchmal, wenn wir für längere Zeit nicht das sehen, was wir glauben, was Gott tun will, dann fangen wir an, aufzugeben und Dinge aufzugeben, die Gott schon gesprochen hat. Und wir fangen an, unerhörtes Gebet in unserem Leben zu tolerieren. Wusstest du, dass du nicht dafür gemacht bist, tolerant für unerhörtes Gebet zu sein? Du bist nicht dafür gemacht. Und ich will dir auch eine Sache noch sagen, bevor ich jetzt auch den Psalm gleich lese. Ich heute Morgen nicht hier als jemand, der noch nie Leid oder Schmerz oder Verzweiflung oder Krankheit erlebt hat, dessen Leben immer bergauf ging, immer in den Sonnenuntergang geritten und immer alles super easy peasy lemon squeezy ist. Sondern ich spreche heute Morgen als jemand zu dir, der es kennt, verzweifelt zu Gott zu kommen, rastlos, ratlos, kraftlos, nicht mehr weiß, was er überhaupt noch beten soll. Ich kenne es, verzweifelt zu Gott zu kommen, weil das Leben auf dem Spiel steht, weil deine Situation ist zwischen Leben und Tod, weil deine Situation ist, die so eine Bürde in meinem Herzen ist, dass ich weiß, wenn jetzt nicht Gott eingreift, dann weiß ich nicht mehr, was passieren wird. Dann bin ich absolut am Ende. Aber ich bin auch heute Morgen hier als jemand, der nicht erlaubt in seinem Leben, dass Zweifel das letzte Wort haben, der unerhörte Gebete nicht tolerieren möchte, sondern der glaubt an einen Gott, dem alles möglich ist. Und im Psalm, den ich dir heute Morgen mitgebracht habe, er wurde Anfang des Jahres für mich wichtig, weil ich da in einer Situation war, wo ich nicht mehr wusste, was ich beten soll. Ich hatte keine Worte mehr. Und ich weiß nicht, ob du so eine Situation vielleicht kennst. Er bedeutet mir deswegen viel und ich glaube aber, dass er uns etwas beibringen kann über das Thema Gebet. Und deswegen lass mich auch zum Anfang ganz kurz beten und dann lesen wir den Psalm. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich bete, dass du jetzt unser Herz öffnest, dass du hineinlegst, was du hineinlegen willst, dass du herausschneidest, was du herausschneiden willst und dass wir uns transformieren lassen von deinem Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Alright. Psalm 116. Das ist der Psalm. Wir lesen den einmal komplett und dann starten wir rein. Der ist schon da. Er geht los mit: Ich liebe den Herrn, denn er hört, wenn ich rufe. Weil er ein offenes Ohr für mich hat, will ich zu ihm beten, solange ich lebe. Der Tod hatte bereits seine Hand nach mir ausgestreckt. Die Schrecken des Grabes griffen nach mir. Ich sah keinen Ausweg mehr. Da rief ich den Namen des Herrn an. Herr, rette mich! Der Herr ist freundlich und gerecht. Barmherzig ist unser Gott. Der Herr beschützt die Menschen, die hilflos sind. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Jetzt kann ich wieder ausruhen, denn der Herr war gut zu mir. Er hat meine Seele vor dem Tod bewahrt, meine Augen vor den Tränen und meine Füße vor dem Stolpern. Ich darf in der Nähe des Herrn sein, solange ich lebe. Ich habe dir geglaubt, deshalb habe ich gebetet. Ich bin verzweifelt, Herr. In meiner Angst schrie ich zu dir. Diese Menschen sind alle Lügner. Was kann ich zu dem Herrn geben für alles, was er für mich getan hat? Ich will als Zeichen für meine Rettung den Becher erheben und den Namen des Herrn anrufen. Ich will die Versprechen, die ich vor dem Herrn ablegte, vor den Augen des ganzen Volkes erfüllen. Dem Herrn sind die Menschen kostbar, die er liebt. Es betrübt ihn, wenn sie sterben. Herr, ich bin dein Diener. Ich bin dein Diener, der Sohn deiner Magd, und du hast meine Fesseln zerrissen. Ich will dir danken. Ich will dir Dankopfer darbringen und den Namen des Herrn anrufen. Ich will die Versprechen, die ich vor dem Herrn ablegte, vor den Augen der ganzen Welt erfüllen. Im Hause des Herrn, inmitten von Jerusalem. Halleluja. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Gebet gebetet hast. Ich meine jetzt nicht das Gebet, Herr, bitte mach, dass der Sommer wiederkommt, weil es war jetzt schon die ganze Woche irgendwie nur 25 Grad. Ich meine nicht das Gebet, Herr, schenk mir einen guten Tag oder segne das Essen, sondern ich meine ein Gebet voller Verzweiflung, ein Gebet aus der Tiefe deines Herzens heraus. Das ist, was der Psalmist hier betet. Er betet nicht einfach morgens so irgendein Gebet, sondern es geht um Leben und Tod. Um Leben und Tod. Er ist voller Verzweiflung. Und Anfang des Jahres hatte ich eine Situation, ich habe die schon mal hier erwähnt, mein Bruder war im Krankenhaus in, ich wollte vorher schon Flensburg in meinem Kopf sagen, aber in Rostock und er hatte dort eine Operation gehabt und die war ein bisschen komplizierter und das wussten wir auch alle, aber er ist da hingefahren und er hat diese Operation gehabt und ich war den Nachmittag, es war so am Nachmittag und wir haben auch für ihn gebetet und alles, aber wir haben gedacht, komm, das wird schon gut werden, so, das wird eine runde Sache und er wird dann hinausgehen in der ganzen Situation, wie er reingekommen ist. Was auch so war, aber anders als wir dachten. Und abends hatte ich meine Group und so kurz bevor meine Group gekommen ist, haben meine Eltern uns eine Nachricht geschickt, meinen Geschwistern und mir, und meine Schwester hat mich angerufen und es wurde klar, okay, das ist jetzt kein Spaß mehr, sondern es ist jetzt wirklich eine Situation zwischen Leben und Tod. Die Ärzte wissen nicht, ob er diese Operation überleben wird oder ob sie ihn verlieren. Sie waren wirklich verzweifelt und das Thema, was sie eigentlich bearbeiten wollten, diese Operation, die sie eigentlich machen sollten, sie wussten nicht, ob das klappt. Es sah vorher eigentlich alles so aus, als würde es irgendwie passen, aber in dem Moment waren sie so, ey, wir wissen nicht, ob das klappt. Sollen wir weiter operieren oder sollen wir nicht weiter operieren? Wir wissen nicht, ob er diese OP schafft oder nicht. Und das ist, mit dem meine Eltern dann zu mir und zu meinen Geschwistern gekommen sind. Dann ich habe aufgelegt und dann hat es geklingelt und meine Group war da. Bester Moment. Dann habe ich die auch wieder nach Hause geschickt, habe denen kurz gesagt, die sollen jetzt für uns beten und dann nach Hause gehen. Und dann haben Salome und ich, meine Frau, haben wir die Kinder eingepackt und sind von Mainz, damals habe ich noch in Mainz gewohnt, nach Rostock gefahren. Und ich kann so sehr relaten mit dem, was dieser Psalmist da betet. Und ganz ehrlich, die Fahrt über, ich war verzweifelt, ich war hundemüde, ich war fertig und ich wusste nicht mehr, was ich beten soll. Und ich hatte seit ein paar Tagen diesen Psalm auf dem Herzen und dann habe ich einfach angefangen, immer wieder diesen Psalm zu beten, weil ich keine Worte mehr hatte und ich wusste, es geht hier gerade um Leben und Tod. Ich war verzweifelt. Ich dachte, vielleicht fahre ich dahin, nur um dann zu sehen, wie mein Bruder tot im Bett liegt. Vielleicht fahre ich dahin, um mich nochmal zu verabschieden und dann stirbt er vielleicht am nächsten Tag. Aber ich wusste, es geht gerade um alles. Hatte aber keine eigenen Worte mehr zu beten. Und die Situation von diesem Psalmist, sie muss irgendwie ähnlich gewesen sein. Weil was er da betet, das beschreibt er auf eine andere Art und Weise genau das Gleiche. Und mir ist direkt eingefallen die Geschichte von König Hiskia. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und Theologen sind sich nicht, wissen nicht, hat er den Psalm geschrieben oder jemand anders. Ich weiß es auch nicht. Aber seine Situation passt total dazu. Die Situation ist die, er ist todkrank. Das ist schon mal nicht cool. Und dann ist er König von Israel und dann wird er auch noch angegriffen und da steht eine riesige Armee und will die Stadt Jerusalem einnehmen und will ihn töten. Das heißt, richtig miese Situation. Ich denke mal, wir alle hatten einen entspannteren Morgen als Hiskia. Der hatte wirklich eine miese Situation. Das heißt, er wusste, er stirbt entweder auf die Weise oder auf die Weise. Und woher wusste er das? Weil Jesaja, ein Prophet, kam zu ihm und hat gesagt, du stirbst. Mach nochmal alles ready, was du hast. Schreib dein Testament und so, mach dich bereit, du wirst sterben. Ihr könnt euch vorstellen, sein Morgen war nicht so nice. Aber als Jesaja das ausspricht, er dreht sich dann um und geht nach draußen. Was macht Hiskia? Er fängt an, sich umzudrehen und laut zu beten. Und wir lesen in 2. Könige 20, da kannst du das gerne auch nachlesen. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Aber er dreht sich um, brach in Tränen aus und weinte laut und betete. Das ist, was Hiskia machte. Und noch während Jesaja auf dem Gelände von dem Palast ist, wahrscheinlich war es ein großer Palast, spricht Gott erneut zu ihm und sagt ihm, hey, ich habe das Gebet meines Dieners Hiskia gehört, geh zu ihm zurück und sag, er wird nicht sterben. Die Krankheit wird keine Kraft mehr über ihn haben, er ist geheilt, ich werde die Armee vertreiben und er wird 15 Jahre leben, noch 15 Jahre leben. Hiskia war in der Situation, der war wirklich verzweifelt und was er gemacht hat, er hat gebetet und dieses Gebet hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Stell dir vor, er hätte das nicht gemacht. Und ich habe keine Ahnung, wo du gerade stehst. Und man hat auch zum Glück nicht immer so Situationen, wo es um alles geht. Aber ich glaube, wir kennen das, immer wieder Situationen in unserem Leben zu haben, wo wir verzweifelt sind, wo wir am Ende sind, wo wir nicht weiter wissen. Und es ist so wichtig, dass wir lernen zu beten, ein Gebet, was Durchbruch in unser Leben hineinbringt. Für Hiskia hat sein Gebet einen Riesenunterschied gemacht. Es hat sein Leben gerettet. Und ich glaube, auch in deinem Leben kann Gebet einen Riesenunterschied machen. Und wisst ihr, wenn wir im Deutschen eine Geschichte erzählen, erzählen wir sie meistens so. Ich erzähle auch gerne Geschichten und dann fängst du meistens an. Du führst von A nach B, nach C, nach D. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, das ist die Pointe, das ist der Klimax, der Höhepunkt, das wollte ich sagen. Und du baust so alles darauf hin. Im Hebräischen, im jüdischen Kontext ist das nicht so. So erzählen die nicht Geschichten, die machen das anders. Die sagen, das ist, was ich sagen will und deswegen bin ich zu dieser Schlussfolgerung gekommen. Das heißt, du bekommst eigentlich das Wichtigste direkt am Anfang, ist eigentlich viel smarter und dann hinten dran erzählst du, wie kommst du eigentlich zu dem Punkt. Und das müssen wir wissen, wenn wir diesen Psalm lesen, dass diese ersten zwei Verse, diese ersten zwei Zeilen, das ist, was er sagen will und danach erklärt er uns, wie komme ich denn auf diese Tatsache und wie geht der Psalm los? Vielleicht hast du es dir gemerkt, ich liebe den Herrn, denn er hört mich, wenn ich zu ihm rufe. Das ist die Zusammenfassung des ganzen Psalms. Das heißt, der Psalmist, Hiskia oder wer auch immer es war, er kam irgendwie zu dieser Erkenntnis, dass wenn er betet, dass es einen Unterschied macht. Dass Gott ihn wirklich hört, dass er nicht in den luftleeren Raum hineinruft, wo vielleicht irgendwie eine Energie ist oder irgendwas. Nein, dass da ein Gott ist, der ihn wirklich hört. Diese Erkenntnis zu dieser tiefen Überzeugung, dass Gott Gebet erhört und das Gebet einen Unterschied macht. Und ich glaube, je tiefer wir diese Überzeugung in unserem Herzen haben, desto mehr sind wir bereit zu beten und zu investieren in dieses Thema hinein. Mein erster Punkt ist, ich rufe, weil Gott hört. Ich rufe, weil Gott hört. Das ist nicht eine Aussage, die nur der Psalmist macht. Das sehen wir überall in der Bibel. Das ist ein Prinzip, eine Wahrheit. Und wenn wir die nicht in unserem Leben haben, in unserem Herzen haben, dann behindert das unser Gebet. Wenn wir nicht tief glauben, dass da wirklich ein Gott ist, der uns hört, mit welcher Überzeugung beten wir denn dann? Ich glaube, es macht gar keinen Sinn zu beten, wenn du gar nicht damit rechnest, dass auf der anderen Seite jemand hört. Für was solltest du denn dann beten? Und Gebet ist auch nicht deine Möglichkeit, endlich mal Gott mitzuteilen, was du ihm eh schon immer sagen wolltest. Wieso er das hätte auch so machen sollen oder das machen sollen oder einfach deine Agenda ihm mitzugeben. Das ist nicht, was Gebet ist, sondern Gebet ist deine Antwort auf seine Einladung, in seine Gegenwart zu kommen und mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ist, was Gebet ist. Ist das nicht krass? Der Schöpfer der Welt gibt uns eine Möglichkeit, mit ihm zusammenzuarbeiten, was auf seinem Herzen ist. Wir müssen verstehen, wenn wir wirklich etwas ändern wollen in dieser Welt, wenn wir wirklich etwas ändern wollen in dieser Stadt, beginnt es nicht damit, dass wir irgendwelche nice Systeme haben, irgendwelche guten Dinge machen, uns richtig benehmen, sondern es beginnt damit, dass wir in der unsichtbaren Welt einen Durchbruch erzielen. Wir müssen verstehen, das, was wir hier sehen, das ist ein Überfluss dessen, was in der unsichtbaren Welt schon passiert ist. Das ist ein Überfluss der unsichtbaren Welt. Ich bin im April hier nach Berlin gezogen und ich habe ja erst keine Wohnung gefunden und musste erstmal zur Zwischenmiete mit meiner Family wohnen und dann war ich auch irgendwann so, Gott, hast du mich nicht gehört? Ich habe doch ganz klar gesagt, Jacuzzi, Sauna, was ist da los? Wieso habe ich keine Wohnung gefunden? Es war ein Spaß, ich habe keinen Jacuzzi auf der Liste gehabt, aber wär ganz lustig gewesen. Hey Gott, wieso versorgst du uns nicht? Aber ich habe irgendwann gecheckt, ey, Gott war schon die ganze Zeit am Arbeiten. In der unsichtbaren Welt hat er schon Dinge bewegt. Und als wir im richtigen Moment zur richtigen Zeit dann da waren, sind wir jetzt in eine Wohnung gezogen, die uns wirklich, wirklich dient und die nice ist. Und ich glaube, dass alle wirklich tiefen, nachhaltigen Dinge, die in unserem Leben Frucht bringen, dass sie beginnen damit, mit dem Unsichtbaren, was der Heilige Geist in uns tut, nicht mit dem, was du direkt siehst. Und ich will dir sagen, wenn du betest, dann verändert sich die Atmosphäre. Wenn wir beten, dann machen wir einen Raum auf, den Gott füllen kann, wo er hineinkommen kann mit seiner Perspektive, mit seinen Träumen, mit seiner Kreativität, mit seinen Ideen, mit seinen Gedanken. Das passiert, wenn wir beten. Zurück zu der Geschichte mit meinem Bruder. Er war in dieser OP, es sah nicht gut aus. Und was wir gemacht haben, ist natürlich alle Leute animiert zu beten. Und meine Geschwister sind auch mit Jesus am Start und sind in anderen Churches und so haben alle möglichen Leute weltweit, der hat geschrieben, ey, ich bin in Kanada, ich bete auch. Der hat geschrieben, ich bin dort und dort, ich bete auch. Überall auf der Welt haben Leute gebetet. Und das Coole ist, er hat die Operation überlebt, was schon mal nice ist, aber er musste erstmal ins künstliche Koma gelegt werden. Und am nächsten Tag war die Professorin da und ich habe mich mit ihr unterhalten und ich habe sie gefragt, so, hey, wie war das denn? So, erzählen Sie mal so ein bisschen. Und dann hat sie erzählt, ja, es war super interessant. Wissen Sie, ich glaube an Aura und Farben. Und ich glaube das nicht. Ich will euch nur erklären, wie sie mir das erklärt hat. Und als dein Bruder in den OP gegangen ist, da war so eine ganz kalte, ängstliche Aura um ihn. Und ich war schon besorgt. Und dann, als ich aber rausgegangen bin, um mit deinen Eltern zu telefonieren und als ich dann wieder reingekommen bin, das war ganz komisch. Plötzlich hat sich die Farbe in diesem ganzen Raum verändert und was vorher so eine kalte Farbe war, war plötzlich eine warme Farbe. Und plötzlich hatte ich wieder eine Idee, was ich noch machen kann. Und ich habe nochmal was versucht und es hat geklappt. Und irgendwie die Aura war eine ganz andere, die Atmosphäre war eine ganz andere und wir haben diese OP erfolgreich fertiggebracht. Was sie versucht hat zu sagen, also ich habe keine Ahnung von diesen Aura, ich habe die Farben auch vergessen, die sie mir da gesagt hat. Ich glaube auch, dass das Blödsinn ist. Aber was sie versucht hat zu beschreiben ist, der Heilige Geist ist gekommen, er hat die Atmosphäre verändert, als ihr gebetet habt. Da ist wirklich etwas passiert. Sie hatte natürlich keine Ahnung vom Heiligen Geist. Das haben wir ihr dann versucht, alles zu erklären. Aber was sie verstanden hat, ist, es ist etwas passiert. Und ich glaube, es ist passiert, weil Menschen angefangen haben zu beten. Es ist kein Gambling, so, oh, ich bete jetzt mal schauen, ob Gott hört. Es ist eine Sicherheit, eine Zusage, dass wenn du betest, dass Gott dich hört. Und er reagiert auf unser Gebet. Es ist kein Wunschautomat. Du kannst nicht 10 Minuten Gebet oben reinschmeißen und ein nices Leben unten rausbekommen. So funktioniert es nicht. Aber ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass Gott uns hört, wenn wir ihn rufen. Es heißt, ich liebe den Herrn, denn er hört, wenn ich rufe. Nicht, ich liebe den Herrn, weil er immer tut, was ich will. Und Gott hört uns, wenn wir zu ihm beten. Er verschließt nicht seine Ohren, er hat keine Oropax drin, die dann erstmal rausnehmen muss und sich so denkt, oh, sorry, sag's nochmal. Sondern wir müssen verstehen, wenn wir beten, dann hört Gott zu. Ich liebe den Herrn, denn der hört, wenn ich rufe. Jetzt denkst du dir vielleicht, oh, muss ich jetzt immer rumschreien, wenn ich bete? Musst du nicht, aber ich glaube, es macht einen Unterschied, ob wir laut beten, also mit unseren Worten, ob wir vokalisieren, was wir beten wollen oder ob wir nur in unseren Gedanken beten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es manchmal so, manchmal bete ich in Gedanken und das ist auch cool. Ich bete in Gedanken, aber dann merke ich, dass in meinem Gehirn wie so ein Kampf ist zwischen zwei Gedanken. Ich bete innerlich den einen, aber dann kommt der zweifelnde Gedanken, kommt auch direkt um die Ecke und dann ist das so, welcher Gedanke ist jetzt stärker? Aber in dem Moment, wo ich Dinge ausspreche, entscheide ich mich für eine Wahrheit, für Gottes Wahrheit, nicht für meine eigenen Gedanken, sondern dann sage ich, ey, ich bete jetzt Gottes Gedanken aus. Deswegen, ja, leise beten ist schon okay, aber ich glaube, da ist eine Power drin, damit die Dinge, darin die Dinge auszusprechen. Und wisst ihr, der Psalmist hätte ja auch schreiben können, ich liebe den Herrn, denn er liest meine Gedanken. Hätte er schreiben können. Er hätte auch schreiben können, ich liebe den Herrn, denn er kennt meine Gefühle und mein innerstes Ich. Gott kennt dein innerstes Ich, er kennt deine Gefühle. Aber er hat das nicht geschrieben. Er hat geschrieben, ich liebe den Herrn, denn er hört mich, wenn ich zu ihm rufe. Wir müssen verstehen, Gebet ist keine Kleinigkeit. Es ist nicht etwas, was uns einfach nur zur Ruhe bringt, obwohl es das auch tut. Es ist nicht etwas, was uns einfach irgendwie hilft, ausgeglichener zu sein. Das sind alles nur Nebenprodukte, sondern in dem Moment, wo wir beten, partnern wir mit Gott. Plötzlich kommt Kraft in unsere Worte. Worte, die vorher kraftlos waren und menschlich, werden plötzlich kraftvoll und übernatürlich. Das passiert, wenn wir beten. Und nebenbei werden wir auch noch entspannter und es hilft uns irgendwie zur Ruhe zu kommen. Gebet verändert deine Perspektive. Kennst du das, du hast so einen schlechten Tag, stehst auf, oh, schlechter Tag. Ich kann dir sagen, wenn du den ganzen Tag einfach so weitermachst, dann wird der Tag schlecht bleiben. Wenn du aufstehst und hast einen schlechten Tag und du sagst, oh, okay, ich bete zum Herrn. So oft hatte ich das schon, dass ich dann gebetet habe, mich irgendwie aufgerafft habe, mich irgendwie überwunden habe, einmal kurz ein paar Minuten rauszugehen, zu spazieren und zu beten. Und dann am Abend war ich so, hä? Eigentlich war der Tag doch voll schlecht am Anfang. Wieso ist der jetzt doch noch so gut geworden? Hiskia, wieder zurück zu Hiskia. Hey, der hatte einen miesen Tag am Anfang. Aber am Ende würde ich sagen, war der so, ja, guter Tag. Nicer Tag, ich bin gesund, der Feind ist weg, ich habe 15 Jahre zu leben, top. Ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn wir beten. Und zwar nicht irgendein Gebet, sondern ein Gebet, was wirklich verzweifelt zu Gott schreit. Meine Frage ist, rufst du zu Gott? Wann hast du das letzte Mal wirklich zu Gott gerufen? Wirklich die Dinge in deinem Herzen, die da drin sind, wirklich ausgerufen und gesagt, Herr, rette mich. Rette mich. Und es geht nicht darum zu rufen, weil Gott schwerhörig ist. Darum geht es nicht, sondern Gott liebt es, unsere Stimme zu hören, so wie wir seine Stimme auch hören können. Weil Gott hat ein offenes Ohr. Mache ich irgendwas? Gott hat ein offenes Ohr. Eine andere Übersetzung, da steht Folgendes. Er hat sich zu mir herabgeneigt. Mein Leben lang will ich zu ihm rufen. Ich finde das super nice. Ich habe eine Tochter, die ist 2 Jahre alt und die ist noch nicht perfekt flüssig in Deutsch. So manche Wörter sind halt einfach so, keine Ahnung, was du gerade sagst. Aber was mache ich? Ich sage ja nicht, keine Ahnung, was du gesagt hast, ist mir auch egal. Sondern ich beuge mich runter zu ihr, weil ich hören will, was sie gerade sagt. Glaubst du nicht, wenn ich mich runterbeuge zu meiner Tochter, um zu hören, was sie zu sagen hat, dass Gott noch viel, viel mehr sich zu uns beugt, weil er hören möchte, was wir zu sagen haben? Glaubst du nicht, dass Gott uns so, so, so viel mehr liebt, als ich meine Tochter liebe und dass er daran interessiert ist, was du ihm zu sagen hast. Ich finde diese Übersetzung so nice. Er beugt sich zu uns herunter, er neigt sich zu uns herunter, weil er hören will, was wir ihm sagen. Er liebt es, unsere Stimme zu hören. Er liebt es, unsere Stimme zu hören. Und wisst ihr, dieser Psalm, es gibt so ein paar Psalmen, die haben die Israeliten immer gebetet, wenn sie nach Jerusalem gezogen sind in den Tempel. Da gab es so ein, keine Ahnung, Tradition, dass man die und die Psalmen immer gebetet hat auf dem Weg dahin. In die Gegenwart Gottes hast du diese 10 Psalmen gebetet. Und das ist einer davon. Und was ich so nice finde ist, und was ich dir wirklich mitgeben will, die haben sich immer verinnerlicht, okay, ich gehe gerade in die Gegenwart Gottes. Ich bin auf dem Weg in die Gegenwart Gottes. Was muss ich wissen? Ich muss wissen, wenn ich in die Gegenwart Gottes komme, da ist da kein Gott, der nicht interessiert ist an mir. Da ist da kein Gott, der ganz entfernt ist, sondern da ist ein Gott, der mich hört. Und ich finde das so nice zu wissen und ich hoffe, dass du das auch in deinem Herzen verankern kannst. Da ist ein Gott, der dich hört. Ganz simpel, aber doch so wichtig. Doch so wichtig. Und so saß ich dann da am am Bett meines Bruders, am nächsten Tag, er im künstlichen Koma, habe noch niemanden im künstlichen Koma gesehen. Muss man auch nicht sehen, vor allem nicht, wenn es jemand ist, der dir irgendwie was bedeutet. Das ist eine ganz strange Situation. Er lag im Bett, mein anderer Bruder saß gegenüber. Wir saßen da und wir haben gebetet und ich habe diesen Psalm gebetet und jemand hatte mir den irgendwie an dem Morgen nochmal geschickt und war so, hey, ich glaube, den sollst du aussprechen jetzt gerade und ausbeten. Und das habe ich dann gemacht und plötzlich kam eine Sicherheit in mein Herz. Ey, die Situation war immer noch die gleiche. Er ist nicht so einfach aufgesprungen wie ein junges Reh rausgelaufen und so, hey, ich bin geheilt. Nee, er lag weiterhin in dem Bett. Aber was passiert ist? Mir wurde plötzlich wieder etwas klar, was ich schon seit so langer Zeit glaube, aber es ist tief in mein Herz hineingerutscht. Wenn ich bete, dann ist da ein Gott, der mich hört, der meine Verzweiflung hört, der mein Flehen hört, der meine Ratlosigkeit hört. Und er beugt sich zu mir runter in meinen Schmerz. Und er sagt, hey, ich höre dich, mein Sohn. Und plötzlich ist das in mein Herz wieder neu reingefallen. Und das will ich dir auch zusprechen. Hey, Gott ist ein Gott, der dich hört. Und vielleicht bist du auch hier und du merkst, oh, kein Plan, ob Gott mich hört. Ich habe schon so lange gebetet oder auch schon lange nicht mehr, weil ich gar nicht weiß, ob der mich wirklich hört. Es ist immer so, hey, ist da jemand? Aber es antwortet irgendwie niemand. Aber ich will dir sagen, hey, gib Zweifel keinen Raum. Bete mit der Gewissheit, dass Gott dich hört. Und wenn du einfach nur diese erste Zeile dieses Psalms anfängst auszubeten, weil ich glaube, Gebet, das durchbricht, beginnt mit der Erkenntnis, dass Gott mich hört. Gebet, das durchbricht, beginnt mit der Erkenntnis, dass Gott mich hört. Alright, das ist der erste Punkt gewesen. Aber was verändert sich denn in meinem Leben, wenn ich mit dieser Erkenntnis bete? Weil das hat der Psalmist ja offensichtlich getan. Also was hat sich denn verändert? Und das wollen wir uns jetzt auch noch kurz anschauen, weil ich finde das so spannend. Der Psalmist, er sagt, hey Gott, du hörst mich. Und dann erzählt er so ein bisschen darüber und dann plötzlich stellt er eine Frage. Und das ist super spannend. Er merkt, ey, da ist ein Gott, der mich hört. Der Gott des Universums, der hört mich. Was kann ich ihm denn dafür zurückgeben, dass dieser allmächtige, allwissende, kraftvolle Gott mich hört? Und nicht nur hört, sondern sogar er hört. Und er fragt sich, was kann ich zurückgeben? In Vers 12 lesen wir das. Was kann ich dem Herrn geben für alles, was er für mich getan hat? Und er kommt zu dem Schluss, du kannst dem Herrn des Universums, der alles in der Hand hält, der dich persönlich liebt, du kannst ihm nichts zurückzahlen. Du kannst ihm nichts zurückzahlen. Du kannst auch Gott seine Gnade nicht zurückzahlen, aber du kannst auf seine Gnade antworten. Deswegen ist mein zweiter Punkt, der ist ein Ticken länger, ich sage ihn auch zweimal. Ich kann Gottes Gnade nicht zurückzahlen, aber ich kann darauf antworten. Der zweite Punkt ist, ich kann Gottes Gnade nicht zurückzahlen, aber ich kann darauf antworten. Weißt du, Gott gehört alles, er schuldet niemandem etwas, was sollst du ihm geben? Uns gehört nichts, wir schulden ihm alles, was kannst du ihm geben? Du kannst Gott nichts zurückzahlen dafür, dass er dein Gebet erhört. Du kannst auch nicht Gott schon mal voraus einen Scheck schicken, damit er dein Gebet dann irgendwie erhört. Du kannst Gott nicht beeindrucken oder ihn in deine Schuld nehmen. Du kannst auch nicht mehr dienen, mehr geben oder mehr tun, damit Gott dein Gebet erhört. All das ist nicht möglich. Du kannst Gottes Gnade nicht zurückzahlen, aber du kannst auf seine Gnade antworten. Das ist was völlig anderes. Schlussendlich ist mein Bruder dann auch wieder aus dem Koma aufgeweckt worden. Also war ja künstliches Koma. Sie haben ihn dann wieder rausgeholt. Und die Heilung ist nicht da, wo wir sie erhofft hatten. Er ist nicht jetzt ist August und es war irgendwie im Januar oder Februar, er ist nicht da, wo wir alle dachten, dass er sein wird, wenn er dieses Krankenhaus verlässt. Seine Schmerzen sind immer noch am Start. Sie sind vielleicht nicht mehr an der Stelle, wo sie vorher waren, sie sind jetzt woanders, aber sie sind immer noch da. Und auch Hiskia, ich meine, ist schon nice, dass er gesund ist und dass die Armee ihn jetzt nicht überfällt, aber Gott hat auch nicht gesagt, hey, du willst noch ein langes und erfülltes Leben haben. Er hat gesagt, 15 Jahre. Das heißt, stell dir mal vor, du weißt, 15 Jahre, du läufst mit zum Timer auf dem Kopf rum, denkst du so, oh, noch 14 Jahre, oh, dieses Weihnachten nur noch 5 Jahre. Gut, Weihnachten hatten die noch nicht, aber so vom Ding her. Also es war auch nicht alles wieder ganz, ganz perfekt. Und ich glaube, In unserem Leben ist es auch oft so. Wie gehen wir denn damit um, wenn der Durchbruch nicht da ist? Oder wenn er nur halb da ist, wenn er nur ein bisschen da ist, wenn wir ein klein bisschen sehen, dass Gott was getan hat, aber auch nicht genauso, wie wir dachten oder nicht alles, was wir uns erhofft haben. Wie gehen wir damit um? Und die Verse 13 bis 19 geben uns ein paar Schlüssel, und die Band kann auf die Bühne kommen, die uns helfen, glaube ich, zu verstehen, wie wir beten können, ein Gebet, was durchbricht. Vers 13 steht Folgendes: Ich will als Zeichen für meine Rettung den Becher erheben und den Namen des Herrn anrufen. Ich finde das so nice. Der Psalmist, der hat gecheckt, ich kann Gott nichts zurückgeben. Ich kann ihm nichts zurückgeben. Und dann hat er 3, 4 so Sätze ausformuliert, immer mit diesem Ich will am Anfang. Weil es ist etwas Freiwilliges, es ist etwas, was er ihm als Antwort auf die Gnade Gottes zurückgeben will. Nicht, weil er muss, sondern weil er möchte. Und hier steht, er will als Zeichen für seine Rettung den Becher erheben und den Namen des Herrn anrufen. Und keine Ahnung, wie viel du schon mit Gott erlebt hast, aber wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann hast du Gott schon erlebt. Hey, dein Name steht im Buch des Lebens. Und der Psalmist erinnert dich daran. Hey, das Wichtigste, ob der Durchbruch, für den du betest, ob der jetzt da ist oder nicht, das Wichtigste ist, du bist gerettet. Und daran will ich dich erinnern, egal wie verzweifelt deine Situation ist, egal in welcher Situation du gerade bist, hey, dein Name steht im Buch des Lebens und dafür darfst du Gott die Ehre geben. Die einzige angemessene Antwort auf seine Güte und Barmherzigkeit ist es, nicht Gott etwas zurückzugeben, sondern noch mehr zu nehmen von dieser Gnade, noch mehr anzunehmen von dieser Güte. Es ist nicht bei Gott so, dass er irgendwann leer läuft und sich so denkt, oh Mist, Benji hat den letzten Liter Gnade bekommen, Lukas hat Pech gehabt. Nein, er ist voller Gnade. Dein Name steht im Buch des Lebens. Und ich glaube, unser Gebet sollte nicht nur ein Flehen vor Gott sein, so, Herr, bitte errette mich, sondern es darf auch ein Gebet sein, Herr, danke, dass du mich gerettet hast. Danke, dass du mein Retter bist. Jesus, mein Retter, haben wir draußen auf dieser Wand stehen. In Vers 17 steht, ich will dir ein Dankopfer darbringen und den Namen des Herrn anrufen. Und ich werde nicht alle von diesen Ich-will-Sätzen jetzt noch durchgehen, aber diesen noch. Ich will dir ein Dankopfer darbringen und den Namen des Herrn anrufen. Ich glaube, unser Gebet bricht durch und wir Gott preisen, auch wenn die Lage noch nicht perfekt ist. Mein Papa hat vor ein paar Wochen hat er uns geschrieben, seinen Kindern, seinen Schwiegerkindern, und er hat genau diesen Gedanken aufgegriffen, weil Gott das in sein Herz gelegt hat. Er hat gesagt, hey, lass uns alle zusammenkommen, lass uns einen Tag nehmen und lass uns feiern und Gott danken für das, was er getan hat. Ja, wir haben uns alle anders vorgestellt. Ja, wir dachten alle, mein Bruder wäre schon an einem anderen Punkt. Wir dachten alle, die Heilung sieht so aus und sie sah jetzt nicht so aus. Aber lass uns darauf konzentrieren, was Gott schon getan hat in seinem Leben. Lass uns darauf schauen, was Gott schon getan hat in deinem und meinem Leben. Und ich finde das so powerful, weil es diese Perspektive einnimmt, ein durchbrechendes Gebet. Ich glaube, es schaut das an, was Gott schon getan hat. Dass er schon am Kreuz gestorben ist, was er schon in deinem Leben alles für Wunder getan hat. Und wisst ihr, hier schreibt er, ich will dir ein Dankopfer bringen. Ein Opfer kostet etwas. Wenn alles gut läuft, wenn die Million auf dem Konto ist, alle gesund sind, das Leben rosarot ist, ey, dann Danke zu sagen, das kriegt wirklich fast jeder hin. Aber wenn das Leben nicht einfach ist, wenn da immer noch Krankheit ist, wenn da immer noch keine Wohnung ist, wenn da immer noch keine Versorgung ist, dann zu sagen, Herr, danke trotzdem für das, was du mir schon gegeben hast, dann ist Dank kein Gefühl, sondern dann ist Dank ein Opfer. Und der Psalmist schreibt hier, der Herr ist freundlich und gerecht, barmherzig ist unser Gott. Er hat meine Seele vor dem Tode bewahrt und meine Fesseln zerrissen. So viele Gründe, für die er dankbar ist. Und ich glaube, du hast auch Gründe in deinem Leben, wo du sagen kannst, hey, das kann ich als Dankopfer bringen. Ein Dankopfer bedeutet, Gott, ich preise dich nicht für meinen Schmerz, sondern ich preise dich mitten in meinem Schmerz für deine Treue. Gott, ich preise dich nicht, weil mein Leben perfekt ist, sondern ich preise dich, weil du perfekt bist. Gott, ich preise dich, obwohl ich das Ergebnis noch nicht gesehen habe, was ich eigentlich erhofft habe. Aber ich bin davon überzeugt, dass du ein Gott bist, der mich hört. Gebet, das durchbricht, weiß, oder Gebet, das durchbricht, ruft, weil es weiß, Gott hört. Gebet, das durchbricht, lobt, weil es weiß, Gottes Gnade kann ich mir nicht verdienen. Und Gebet, das durchbricht, antwortet, indem es sich Gott wieder neu zur Verfügung stellt. Lass uns zusammen aufstehen zum Ende dieser Predigt. Weil ich will dir sagen, hey, Durchbruch bedeutet nicht immer, dass sich deine Situation sofort verändert. Manchmal bedeutet Durchbruch, dass du mitten in der gleichen Situation plötzlich wieder erkennst, wer Gott ist. Dass du plötzlich wieder weißt, wer Gott ist. Weißt du, ich saß da an diesem Bett in Rostock irgendwo und der Durchbruch war in dem Moment nicht komplette Heilung und Wiederherstellung. Der Durchbruch in meinem Leben war, dass ich plötzlich wieder verstanden habe, wer Gott ist. Dass ich plötzlich wieder klar gesehen habe, Gott ist ein Gott, der mich hört. Das habe ich erlebt. Gott hat mir da einen Durchbruch geschenkt. Und daraus fließt wieder eine Überzeugung, dass Gott ein Gott ist, der heilt. Dass Gott ein Gott ist, der versorgt. Weil ein Gott, der mich hört und der dann sagt, ja, aber ist mir egal, ist nicht der Gott, an den ich glaube. Es ist nicht ein liebevoller Gott. Das heißt, die Erkenntnis, dass dein Gott ist, der mich hört. Sie gibt mir auch eine Gewissheit, dass dein Gott ist, der mich heilt. Dass dein Gott ist, der mich versorgt. Dass ein Gott, der seine Hand auf meinem Leben hält. Vielleicht schließen wir alle einmal die Augen und wir gehen jetzt gleich nochmal in einen Song rein. Und ich weiß nicht, was dein Gebet ist heute Morgen. Aber ich glaube, jeder hat ein Gebet in seinem Herzen, wo du merkst, hey, da ist etwas, wo ich jetzt in der neuen Gewissheit beten darf. Ich darf in der Gewissheit beten, dass da ein Gott ist, der mich hört. Und vielleicht merkst du auch schon Dinge, die der Heilige Geist dir zeigt, wo du sagen kannst, hey, Gott, ich will dir jetzt schon ein Dankopfer bringen. Die Situation ist noch nicht da, wo ich sie haben will. Ich habe immer noch den Glauben, die Heilung ist noch nicht da, die Versorgung ist noch nicht da, aber ich preise dich jetzt schon, weil ich weiß, dass du ein guter Gott bist, ein Gott des Durchbruchs. Deswegen nimm diesen Moment, mach ihn zu einem Moment zwischen dir und Gott. Wir gehen in den Song rein, vielleicht musst du gar nicht mitsingen, vielleicht wirst du einfach beten an deinem Platz. Aber lass diesen Moment nicht vorübergehen. Gebet ist, wenn wir einen Raum aufmachen, in den Gott hineinkommen kann, wo wir partnern können mit dem, was er tun will. Lass uns das jetzt zusammen tun.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.